Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 8, die letzte Folge, im April. Nicht ganz die letzte Folge für immer. Jendrik und ich hoffen ja, dass es noch weitergeht. Hi Jendrik.
Hi, schöne Grüße aus Köln.
Ja, schöne Grüße aus Berlin, aus Neukölln zurück. Ich freue mich total, dass wir heute gemeinsam die 8. Folge unseres Podcasts Berufsjugendlich aufnehmen. Jendrik, wir haben uns jetzt 2 Wochen lang nicht mehr gesprochen. Bei mir waren es 2 krass volle Wochen. Wie war es denn bei dir? Was war bei dir so los?
Ja, viele kleine Termine, wie ich in der letzten Folge schon angedeutet hatte, viele Gremien. Ich durfte 2 Tage auf Borkum sein, um eine Tagung zu planen. Das war wirklich schön. Wir hatten Top-Wetter. Kleines Highlight war sicherlich auch der Fachtag Sexualität und Recht, wo wir darüber geredet haben, muss man eigentlich Menschen geschlechtergetrennt untergebracht werden und wie ist das eigentlich so mit dem diversen Geschlecht und so weiter. Das sind alles Themen, die eignen sich für eine eigene Folge, aber da hatte ich viele Aha-Momente für mich und natürlich der Jugendkongress der Grünen am Samstag. Die NRW-Fraktion der Grünen hat eingeladen mit jungen Menschen und Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten, also unsere Zielgruppe hier im Podcast letztlich, da über meine Zukunft, deine Zukunft zu sprechen. Und da geht man natürlich als Lobbyist für junge Menschen hin. Und vor allem, die hatten ein sehr gutes Catering, so mit Brownie-Kuchen und natürlich vegetarische Schnittchen und Laugenstangen. Und nachher gab es so Butterbrotstüten, in denen man sich die Reste noch einpacken konnte. Also auch nachhaltig und genug da. Und es war wirklich ein sehr schöner Samstag.
Das
Von
klingt
daher.
Total schön, aber es war halt mal wieder ein Samstag, ne? Das darf man auch nicht vergessen, dass bei uns bei Berufsjugendlich auch immer ein bisschen Wochenendengagement dazu gehört, oder?
Ja, absolut. Aber wenn es dann solche Veranstaltungen sind und man vor allem mal einen Landtag hat, ohne dass da so viele Leute rumlaufen, man durfte mal auf den Stühlen unten im Plenarsaal sitzen und sich überall so ein bisschen bewegen, über die Treppen schlendern, das sollten viel mehr Menschen, ich habe schon mal gesagt, erleben, am Ort der Demokratie in NRW sozusagen dabei zu sein.
Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ich wäre ja eigentlich vergangene Woche auch in einem Landtag gewesen in Bayern. Leider hat die Veranstaltung dann nicht im Landtag stattgefunden, sondern in so einem Community Center, würde man so sagen, Community Kitchen, nämlich die Auftaktveranstaltung zur neuen Fach- und Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung in Bayern. Bayern ist an der Stelle so ein bisschen das Schlusslicht. Die meisten Bundesländer haben schon solche Fach- und Servicestellen, um Kinder- und Jugendbeteiligung auf vor allen Dingen kommunaler Ebene zu unterstützen. Und Bayern, großes Bundesland, legt jetzt endlich los. Es war mega schön. Ich habe eine Keynote gehalten und stand dann auf dem Podium mit super spannenden Leuten, in Klammern 8 Männern. Ich war die einzige Frau auf dem Podium. Das war nochmal eine total interessante Erfahrung, wie das halt so ist. Aber es war super cool und ich freue mich einfach, dass in Bayern das jetzt auch so richtig loslegt, auch wenn das Wahlalter 16 da, glaube ich, momentan wieder in weiter Ferne gerückt ist. Dass da trotzdem was geht, finde ich total geil. Und ja, ich war super viel unterwegs. Ich war in der Lausitz, in der brandenburgischen Lausitz unterwegs. Alle, die noch ein Urlaubsziel suchen in Deutschland, kann ich total empfehlen. Mega, mega schön, der brandenburgische Teil, der sächsische Teil, alles ganz hübsch. Aber da habe ich Workshops gemacht mit jungen Menschen zum Thema Strukturwandel. Das ist ja ein Thema, Jendrik, das euch in NRW auch total beschäftigt. Also das Rheinische Revier, ne? Was bedeutet das denn, wenn keine Kohle mehr gefördert wird? Wie verändern sich die Regionen dadurch? Wie wird da investiert? Und es ist immer geil, aus der Perspektive junger Menschen zu hören, was sie erstens davon überhaupt mitkriegen, dass da Milliarden investiert werden. Und ob sie überhaupt gefragt werden. Na, also es ist ein Thema, das da das Rheinische Revier in NRW und die Lausitz total verbindet und Jugendbeteiligung super geil. Ich war im Sauerland, auch in NRW, auch
Wow.
schön da.
Was schön, ja.
Was schön. Da habe ich einen Workshop gemacht zu Jugendbeteiligung im Sportverein. Uns hören ja auch viele Leute aus dem Sport, dem organisierten Sport zu. Und da würde ich jetzt ja auch mal sagen, liebe Grüße an die Kolleginnen, die sich engagieren für mehr Jugendbeteiligung. Yay! Aber auch liebe Grüße an die Kolleginnen, die sich nicht engagieren für Jugendbeteiligung, weil im Sport, da geht echt noch einiges. Und ich will euch was mitgeben. Am 29. April ist der Tag der Freiwilligendienste. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich war nämlich beim Tag der Freiwilligendienste vergangene Woche auch in Köln, liebe Grüße, im Sport- und Olympiamuseum. Und Jendrik, ich finde es halt echt immer wieder geil, wie Freiwilligendienste junge Menschen abholen und so vielfältig sind. Es geht um politische Bildung, es geht um Jugendbeteiligung, es geht um Demokratieerfahrung, es geht um Engagement, es geht um Selbstfindung und selbst so Identitätssuche. Und ich feiere diese ganzen jungen Leute so zwischen 18 und 20, die ein Jahr der Gesellschaft schenken, deshalb Pflichtdienst nicht mit mir. Was denkst du denn darüber?
Ich denke, dass Freiwilligendienste ein riesiges Geschenk für die Gesellschaft sind. Also die Gesellschaft hat da einen großen Mehrwert von, aber auch die jungen Menschen selber. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Einrichtung, wo man sich persönlich weiterentwickeln kann, wo man was für die Gesellschaft tut, wo man eine Perspektive entwickeln kann, ist eigentlich eine der wichtigsten Säulen, wo junge Menschen sich entwickeln können, wo sie einen Raum haben, einfach mal Sachen auch auszuprobieren, wo in den allermeisten Fällen eine Fehler- und Feedbackkultur gelebt wird, die
Ja,
einfach
genau.
sehr viel Raum gibt, um da weiterzukommen.
Sollten wir mal eine Folge zu machen, ne?
Absolut.
Wir haben ja schon ein paar geile Folgen gemacht und wir haben euch immer wieder aufgefordert, uns nicht nur Nachrichten so geschrieben per Text zu schicken, sondern euch auch zu trauen, uns Sprachis zu schicken. Sprachnachrichten, in denen ihr Themen kommentiert, in denen ihr unsere Podcasts kommentiert, unsere Folgen, das, über das, was wir reden. Ihr dürft uns auch gerne widersprechen. Herzliche Einladung. We can take it. Und ich freue mich sehr, wir haben eine Sprachnachricht von Jens Wortmann bekommen. Jens Wortmann ist der Vorsitzende der Sportjugend Nordrhein-Westfalen und er hat uns gleich zu zwei Folgen sozusagen ein Feedback gegeben, nämlich zur Folge 5 Dinge, die uns an Jugendarbeit nerven, aber eben auch irgendwie zur Folge Mobilität. Insofern würde ich sagen, Sprachi ab.
Liebe Anna, lieber Jendrik, nachdem ihr explizit ja auch nochmal zu Sprachnachrichten aufgerufen habt, melde ich mich gerne, nachdem ich eure letzte Folge berufsjugendlich mit großem Vergnügen gehört habe. Sie hat mich nämlich bei einer der Tätigkeiten, die mich an der Jugendverbandsarbeit nerven, ein wenig entlastet. Ich stand nämlich mal wieder im Stau, denn das ist etwas, was ich wirklich bei allem Spaß, der es mir bereitet, auf Landesebene tätig zu sein, oder auch auf Bundesebene ist das Thema Mobilität dann doch eine Herausforderung. Gerade wenn man in einem Flächenland engagiert ist, wo auch nicht alles A mit dem ÖPNV machbar ist und B, wenn man dann das Auto nimmt, man ständig im Stau steht, genau das tat ich nämlich, dann ist das doch sehr nervig. Ich würde gerne viel mehr Zug fahren, da ist das größte Problem und das ist dann eben auch ein Problem für die Mobilität junger Menschen. Ich bin ja so privilegiert, alt genug sein zu können, alt genug zu sein, ein Auto fahren zu können und gleichzeitig auch einen Verband zu haben, der Reisekosten übernimmt, das es mir auch ermöglicht und darüber hinaus eben mittlerweile auch ein Einkommen zu haben, sodass auch ein Auto selbst ohne diese Fahrtkosten kein Problem wäre. Das ist aber eben oft nicht möglich, den Zug zu nehmen, weil insbesondere im ländlichen Raum das Nachhausekommen ein Problem wird, weil der letzte Zug dann oft um 20 Uhr fährt und Jugendverbandssitzungen in den Abendstunden oft eben lange gehen. Und daher, ich würde gerne mehr Zug fahren und stehe dann zu oft im Stau und das ist etwas, was mich sehr nervt. Ansonsten habe ich mich in vielen eurer Punkte wirklich wiedergesehen und dafür herzlichen Dank. Das hat mir zumindest diesmal die dann doch nervige Aktivität im Stau etwas erleichtert.
Vielen Dank, Jens, für dein Feedback in Form der Sprachnachricht und nochmal an euch die herzliche Einladung. Schickt uns auch solche Sprachnachrichten und vielleicht kommt auch ihr mal im Podcast Berufsjugendlich vor und hört euch dann hier an dieser Stelle. Jens hat dort ja auch was zum Thema Mobilität im ländlichen Raum gesagt und das ist auch schon die Überleitung zu unserem Gast, die wir heute hier bei uns haben. Sie ist nämlich auch im ländlichen Raum aufgewachsen und dort politisch engagiert. Und es geht um Caroline Jobst. Und Caro kommt aus Thüringen und im September sind dort, wie wir auch schon hier gesagt haben und wie ihr alle wisst, Landtagswahlen. Und uns ist wichtig, junge, engagierte Stimmen hier im Podcast auch zu Wort kommen zu lassen und ihnen hier auch mit ihnen zu sprechen. Caro, so viel kann man sagen, wird gefördert von Brand New Bundestag. Wer nicht weiß, was das ist ein großer Think Tank in Berlin, der fördert junge KandidatInnen bei politischen Wahlen auf allen Ebenen. Stellen wir euch in die Show Notes. Das ist aber nicht wirklich der Grund, warum wir Caro eingeladen haben, sondern wenn ihr vielleicht gerade so auch in Westdeutschland wohnt, aus westlicher Perspektive denkt und dann an Südthüringen denkt, kommt ihr vielleicht erstmal auf die Idee, okay. Nazis, der Saale-Orla-Kreis, wo Caro herkommt, wird oft damit verbunden. Aber es gibt ja dort auch Menschen, die sagen, nein, ich möchte da bleiben und mich für Demokratie einsetzen. Ich gehe hier bewusst auch nicht weg. Junge Menschen, die sich bewusst dafür einsetzen, dem auch etwas entgegenzusetzen. Und Caro ist eine dieser Personen. Und Anna, du hast ein Interview vor ein paar Tagen mit ihr geführt. Ich war leider beruflich so eingespannt, dass wir es nicht zu dritt machen können, aber so geht Arbeitsteilung ja auch ganz gut. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Hi Caro, schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Von wo aus bist du mir denn gerade zugeschaltet?
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerade aus Grolfa zugeschalten. Das ist ein ganz kleines Dorf, beziehungsweise gar nicht so klein, 1000-Einwohner-Dorf im Osten von Thüringen. So geografisch gesehen, ich glaube im Südosten, so in der Nähe von der Grenze zu Bayern. Genau.
Genau, darüber möchte ich auch direkt mal mit dir sprechen, weil ich glaube, viele der Menschen, die unseren Podcast hören, die wissen, wo Thüringen ist, die können das jetzt ungefähr so einschätzen, ja, an der Grenze zu Bayern, haben aber vielleicht auch schon mal vom Saale-Orla-Kreis gehört, aus dem du kommst. Und du hast gerade gesagt, es ist gar nicht so ein kleines Dorf, 1000 Einwohnerinnen, aber es ist doch sehr ländlicher Raum. Was bedeutet es, jung zu sein in deinem Heimatort, in deinem Heimatkreis?
Genau, ich bin groß geworden im Saale-Orla-Kreis, wie du schon gesagt hast, genau, ein sehr ländlicher Landkreis mit, wir haben ungefähr eine Fläche so groß wie Berlin, das sage ich immer, um das so ein bisschen einzuordnen,
Sehr krass.
aber ungefähr, also Fläche von Berlin, aber oh, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube ein Viertel, also wir haben insgesamt 80.000 Einwohner, die im gesamten Saale-Orla-Kreis wohnen, man kann sich ja selbst ausrechnen, was das im Vergleich zu Berlin ist, also sehr ländlich und für mich war, also so meine ganz junge Kindheit, wo ich so ganz klein war, hatte ich glaube ich so diese typische Dorfkindheit. Also wir haben so ganze Buden gebaut im Wald und war viel draußen unterwegs. Ich war ganz lange im Handballverein, im Akkordeonverein und habe verschiedene Sportarten ausprobiert. Genau, hatte irgendwie so eine super, ich glaube in meiner Erinnerung romantisiere ich das immer auch sehr für mich selbst, weil es gab bestimmt auch Sachen, die nicht so cool waren. Aber so, wie ich mich jetzt gerade an meine ganz frühe Kindheit erinnere, war es einfach sehr viel draußen, sehr viel Bewegung, sehr viel, ja, unterwegs sein und Leute treffen. Und genau, dann als ich so größer geworden bin, ja. Dann so mit 15, 16 bin ich dann auch mal für 2 Jahre lang in ein Internat gezogen nach Jena. Und ich glaube, das war so der Moment, als ich dann wieder zurückgezogen bin für meine Oberstufenzeit. Also ich war 2 Jahre im Internat und bin dann für die 11., 12. Klasse wieder nach Grolfa gezogen. Und ich glaube, das war so der Twist, wo ich gemerkt habe, was das überhaupt bedeutet, auf dem Land zu wohnen und nicht in der Stadt, weil ich dann eben den Vergleich hatte. Ich habe 2 Jahre in der Stadt gewohnt und jetzt wohne ich wieder auf dem Land. Und da sind mir, glaube ich, viele Sachen irgendwie klar geworden, die ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, weil es halt einfach voll normal war und für viele ja auch ist. Und das ist ja auch voll cool so. Aber ich glaube, so irgendwie die Abhängigkeit vom Auto, dass ich irgendwie davon abhängig bin, dass meine Eltern mich überall hinfahren, sei es irgendwie zum Sport, zu irgendwelchen Veranstaltungen. Oder dann eben das Bedürfnis, selber den Führerschein zu machen. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die mir ganz, ganz prägnant bewusst geworden ist, als ich von Jena wieder zurück nach Grolfa gezogen bin. Und mittlerweile bedeutet, ich meine, ich bin ja immer noch jung. Ich glaube, die größte Frage, die sich mir mittlerweile stellt im Saale-Orla-Kreis, ist, dass ich sehr, sehr gerne hier leben möchte, weil ich mich hier einfach sehr wohlfühle und so, ja, einfach mein Zuhause ist und auch immer bleiben wird. Aber ich mir jetzt einfach so ganz praktische Fragen stelle von, was ist irgendwie meine Berufsperspektive? Also ich studiere zum Beispiel, ich studiere Stadtplanung und es gibt halt einfach nicht so viele coole Jobs im Bereich Stadtplanung im Saale-Orla-Kreis oder in der Raumplanung, auf die ich irgendwie Lust habe. Es, genau, bedeutet für mich jetzt eben auch, mir Gedanken zu machen über meine berufliche Perspektive im Saale-Orla-Kreis, weil ich eben gerne hier auch langfristig wohnen und leben möchte. Das sind dann aber auch so, ja, Fragen, wo sind meine Freundinnen alle hin? Die sind, ja, so wie ich ja auch. Ich bin jetzt nach Weimar gezogen zum Studium und irgendwie alle in große Städte gezogen und so ein bisschen jetzt verteilt in ganz Deutschland. Und es ist einfach so die soziale Gruppe, die es einfach hier früher gab, ist jetzt irgendwie nicht mehr da. Und aber auch, ja, die ganz große Frage, die du ja auch gerade schon angesprochen hast, so ein bisschen, was ist gesellschaftlich, politisch im Saale-Orla-Kreis in den nächsten 10 Jahren so los? Wir hatten jetzt Landratswahlen und da hat die AfD im ersten und im zweiten Wahlgang jeweils so 47, 48% an Stimmen bekommen. Und was das bedeutet, wenn fast 50% der Bevölkerung, und es gab eine sehr hohe Wahlbeteiligung, ja, was das für meine Zukunft im Saale-Orla-Kreis bedeutet, als irgendwie junge linke Person. Ja, also das sind, glaube ich, so ganz viele Fragen, die sich gleichzeitig bei mir stellen. Punkt.
Ja, das kann ich total verstehen, weil ich wusste auch nicht so viel über den Saale-Orla-Kreis. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre und hatten auch schon häufiger miteinander zu tun. Insofern konnte ich das immer verorten und dass du dort herkommst und lebst. Ich habe meine Mediationsausbildung dort in der Nähe gemacht. Insofern, ich kenne das. Das ist sehr, sehr ländlich. Aber in den Medien, wenn man vor allen Dingen auch aus westlicher Perspektive drauf guckt, dann ist der Saale-Orla-Kreis genau für diese politischen, demokratischen, sagen wir mal, Herausforderungen bekannt. Du hast es gerade gesagt, dass im Januar der CDU-Kandidat bei den Wahlen zum Landrat gewonnen hat, aber sehr, sehr knapp in einer Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten. Und da haben sich dann die demokratischen Parteien für gefeiert, dass sie alle gemeinsam den AfD-Kandidaten verhindert haben. Und so gut ich das irgendwie finde, so als Widerstandsakt gegen Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit, ich habe da auch Fragen dran, muss ich sagen. Die AfD ist im Saale-Orla-Kreis, aber insgesamt in Thüringen sehr stark. Und ja, die Wahlen stehen ins Haus. Wie wirkt sich das denn konkret auf das Leben junger Menschen aus? Und ich spitze es mal zu, was bedeutet es auch, jung zu sein in solchen Verhältnissen?
Ich glaube, ich kann hier wieder nur für so eine sehr einseitige Perspektive sprechen, so wie sich das für mich auch anfühlt und das, ich glaube, zu weit gehört, dass ich so, bis ich ungefähr 16 war, gar nicht wahrgenommen habe, dass ich irgendwie in einem Umfeld einfach aufgewachsen bin, wo es, würde ich sagen, vergleichsweise mehr rechtes Gedankengut gibt als vielleicht in anderen. Und ich glaube dann, alles auch in, was in der Schule mehr behandelt hatte, als man auch gelernt hat, was so bestimmte Symboliken bedeuten, dann ist mir ja nicht irgendwann aufgefallen, aber dann ist mir immer mehr auch im Alltag einfach aufgefallen, okay, da ist irgendwie jetzt eine schwarze Sonne im Fenster und da ist die 88 irgendwo angesprüht. Und das sind so kleine Sachen, wo ich dann gemerkt habe, aha, das ist hier ja schon auch in meinem Wohnumfeld und das ist auch bei mir im Dorf, finde ich irgendwie sowas. Und dann findet man auch irgendwann raus, welche Marken, welche rechten T-Shirt-Marken es so alles gibt. Und auf einmal sind so die Partys, so dann überall so, ah ja, da ist auch eins und da ist auch eins. Und ja, merkt dann so, dass es doch sehr viel rechtes Gedankengut auch im eigenen Umfeld gibt. Auf der anderen Seite sind dann aber wiederum auch ganz viele junge Menschen in meinem Alter, die hier auch leben und aufwachsen und die mittlerweile auch AfD wählen. Also die AfD ist ja nicht nur bei älteren Menschen in Thüringen irgendwie stärkste Kraft, sondern auch bei jungen Menschen, ich glaube, stärkste oder zweitstärkste Kraft auf jeden Fall. Also dass sich so ja auch in meiner Generation einfach dieses rechtes rassistisches Gedankengut total normalisiert und verbreitet und ja, vielleicht dann so ein bisschen auch ein Teufelskreis ist, weil sich das ja, ich glaube, auch viel von der eigenen politischen Sozialisierung hängt von den Eltern ab und dann ja, bleiben die Menschen hier im Saale-Orla-Kreis und das wird wahrscheinlich erstmal so auch weitergegeben. Ja, und dann ist, glaube ich, der Fall bei mir nochmal so ein bisschen ist, dass wenn man im Saale-Orla-Kreis als alternativ gelesen wird, also sei es irgendwie als links gelesen wird, als queer, als, ich weiß nicht, als migrantisch gelesen wird, dann geht man, glaube ich, in den öffentlichen Raum oder auch auf Partys, auf Veranstaltungen. Zumindest geht mir das so mit einem Gefühl, dass ich mir immer mindestens einmal Gedanken mache, okay, was mache ich, wenn was passiert? Was könnte passieren? Wer könnte da sein? Und das so ja, zur Lebensrealität einfach dazu gehört, dass man sich darüber Gedanken macht.
Ja, und da finde ich es eben genau spannend, wenn du sagst, na ja, man muss eben auch, wenn man auf eine bestimmte Art und Weise gelesen wird in einer Gesellschaft, dass es dann nicht nur in öffentlichen Räumen schwierig ist, sondern ich stelle mir das auch so vor, dass es echt schwierig ist, sich zu engagieren, ja, beziehungsweise nur in bestimmten Räumen zu engagieren, die einem als safe oder safer Space irgendeine Art von Schutz bieten. Du engagierst dich ja auch für Jugendbeteiligung und Jugendarbeit und junge Perspektiven, bist auch selber noch jung. Wie hängt das denn zusammen? Also, wie kann denn eine gute Jugendbeteiligung zum Beispiel oder gute Jugendarbeit funktionieren, wenn die Zustimmung zu Demokratie als Prinzip so prekär ist?
Also ich glaube, vor die Frage vorgelagert, ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu sagen, dass im Saale-Orla-Kreis, also ich höre euren Podcast super gerne und da wird immer so über ganz viele verschiedene Vereine, Verbände und sowas gesprochen und es im Saale-Orla-Kreis das einfach nicht gibt. Also wir haben, es gab mal eine grüne Jugend, weil wir die irgendwie selbst gegründet haben und es gibt die Angebote von der evangelischen Kirche so, die ein bisschen Jugendarbeit machen und das, und dann gibt es halt die ganzen Sportvereine, die ja auch Jugendarbeit auf eine Art und Weise machen. Aber ansonsten gibt es kaum Möglichkeiten, sich zu engagieren. Wir haben jetzt seit 2 Jahren auch ein Jugendparlament, was super ist, wo aber auch ja einfach nicht alle mitmachen können, allein schon aus ja, Mobilitätsgründen. Und es ist deswegen so vor Ort und in den einzelnen Gemeinden und Dörfern eigentlich für junge Menschen wenig Möglichkeiten gibt, irgendwie Anknüpfungen an Politik und ja politische Veränderungen zu finden, weil es ja einfach kaum Angebote gibt. Ich glaube, dass so die Haltung von Kommunalpolitikern und da das betrifft gar nicht nur die AfD, ich glaube, das betrifft so ziemlich alle Parteien. Gerade hier im Saale-Orla-Kreis, wo zum Beispiel Kommunalfinanzen eine super knappe Ressource sind, und man dann eben dieses Mantra von, naja, wir haben das irgendwie immer schon so gemacht und das hat schon immer so irgendwie so halb funktioniert, was fraglich ist, wie gut Sachen funktioniert haben in der Vergangenheit. Und ja, jetzt kommen irgendwie die jungen Leute und wollen alles verändern und nee, wir machen das weiter so, wie es ist, weil warum auch immer. Und ich glaube, dass ein großer Punkt dabei ist, ist, dass einfach die Resignation oder auch Politikverdrossenheit sehr weit verbreitet ist und viele Menschen das Gefühl haben, ah ja, ich kann sowieso selber gar nichts machen und die Politik entscheidet über unsere Köpfe hinweg. Und wenn dann junge Leute kommen und sagen, wir wollen uns einbringen, wir wollen das verändern, dann ist die Reaktion entweder, ach naja, okay, versuch's mal, wir reden in 3 Jahren nochmal, wie viel Motivation ihr dann noch habt. Oder es ist eben dieses andere, nee, hier bleibt alles so, wie es ist. Und ich glaube, das ist für junge Menschen, die sich engagieren wollen, einfach super, super frustrierend. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, das Jugendparlament hat sich selbst eine Satzung ausgearbeitet und wollte die in den Kreistag einbringen. Und dann kam dann eine Fraktion auf die Idee, nö, wir bringen einfach unsere eigene Satzung ein und wollen die so dem
What?
Jugendparlament geben. Das wurde zum Glück nicht, also so abgestimmt, sondern dass die Satzung vom Jugendparlament hat eine Mehrheit, was super ist. Aber allein, dass das passiert und dass das so gar nicht skandalisiert ist oder das einfach so, naja, gut, die hatten halt einen anderen Vorschlag. Ja, sind, glaube ich, so kleine Sachen, woran man das immer wieder merkt. Oder dass wir haben im Pößneck mal eine Umfrage mit Bedürfnissen und Wünschen von Jugendlichen gemacht und haben dann alle Kommunalpolitikerinnen eingeladen. Und unsere E-Mail wurde an die Stadtratsmitglieder nicht weitergeleitet, weil in unserer E-Mail gegendert wurde. Und sowas machen wir hier nicht. Und selbst dann, als sie weitergeleitet wurde, dann irgendwie nur zwei Politiker aus dem Stadtrat überhaupt gekommen sind, um sich das anzuhören und so gar kein Interesse da ist. Das ist schon frustrierend, gerade wenn im Wahlkampf damit geworben wird, wir machen die Stadt jugendfreundlich und wir setzen uns richtig ein. Ja. Und dann kann ich gut
Ja.
verstehen, wenn man überhaupt die Möglichkeit bekommt, hier sich einzubringen und mitzugestalten, dass man dann irgendwie sehr schnell vor diese Wände läuft und dann frustriert zurückbleibt. Ja.
Na, ich bin total froh, dass du das erwähnst mit dieser Verbands- und Vereinsperspektive, ne? Wer sozusagen in einer Jugendverbands- oder in einer ähnlichen Struktur aufgewachsen ist, vor allen Dingen in westdeutschen Bundesländern, der kann das nur ganz wenig verstehen, wie Zivilgesellschaft strukturiert ist. In Regionen, in denen das nicht so vorhanden ist, aus historischen Gründen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, da können wir voneinander lernen, um es mal positiv zu formulieren. Weil es ist ja auch nicht so, dass, liebe Grüße an alle Jugendverbände in Westdeutschland, ne, ist jetzt auch nicht so, dass es bei uns immer nur bergauf geht, mit der Jugendverbandsarbeit, ne, sondern neue Engagementformen geschaffen werden in Bereichen, in denen Politik sich total gegen junge Perspektiven wehrt, obwohl es ohne Frage super notwendig wäre. Und ich finde, gerade für den ländlichen Raum ist es noch mal eine ganz besondere Frage. Du hast es ganz am Anfang erwähnt, ne? Wie kommst du überhaupt von A nach B? War ja Thema unserer letzten Folge, das Thema Mobilität. Das ist ein ewiges Thema, das dafür eine Rolle spielt. Insofern bin ich total froh. Ich freue mich, dass du unseren Podcast hörst, aber freue mich auch total, dass du da diese Perspektive noch mal mitgibst. Jetzt bist nicht entmutigt von diesen Verhältnissen, ganz im Gegenteil. Du kandidierst bei den Landtagswahlen in diesem Jahr für die Grünen in Thüringen. Nochmal ganz zum Schluss, was hat dich denn dazu bewegt und was sind die Themen, die du in die Politik einbringen möchtest?
Also ich glaube, so das, was ich gerade so ein bisschen überall angeschnitten habe, sind so genau die Sachen, die mich bewegen, weil ich eben weiß, es gibt hier junge Menschen zum Beispiel, die sich einbringen möchten und die was verändern wollen und denen gerade aber einfach die Strukturen und die Möglichkeiten fehlen oder einfach auch ja Strukturen gibt, die das aktiv versuchen zu verhindern, dass junge Menschen sich einbringen. Und ich glaube, deswegen ist so eine meiner größten Motivationen auch für diesen Wahlkampf gar nicht so sehr, dass ich am Ende im Landtag sitze. Ich glaube, das ist in Thüringen mit den aktuellen Wahlumfragen nochmal eine, ja, ganz, ganz großes Fragezeichen. Aber vor allem irgendwie diese Zeit vom Wahlkampf zu nutzen, wo ja irgendwie Politik einfach im Mittelpunkt von allen möglichen Debatten steht und man, so finde ich, irgendwie eine Plattform auch bekommt als Kandidatin und die irgendwie zu nutzen, um junge Menschen zu politisieren, um junge Menschen anzusprechen, außerhalb von der AfD, also dass junge Menschen merken, hey, es gibt auch andere Angebote, wo man sich einbringen kann. Und es gibt viele Sachen, die total doof laufen und über die man sich aufregen kann. Aber lasst uns das doch konstruktiv irgendwie zusammen versuchen zu lösen und nicht der AfD hinterher zu rennen. Und ich glaube, dafür kann ein Wahlkampf einfach eine super Chance sein. Wir planen auch mit der Grünen Jugend eine Kampagne, die sich so ja mehr auch auf langfristiges Engagement und nicht auf die einzelne Stimmabgabe irgendwie am 1.9. fokussiert, sondern erreichen will, dass junge Menschen wirklich langfristig aktiv werden und sich mit Politik befassen. Und das ist so ja meine große Motivation. Ich würde mir wünschen, dass den Paragraph 26, den es seit 2 Jahren jetzt in Thüringen gibt, der sagt, dass alle Kommunen Jugendliche beteiligen müssen, wenn es Jugendliche betrifft, dass der auch endlich Realität wird und ja, es nicht irgendwie nur in so einem Gesetzestext bleibt. Und ich glaube, meine zweite große Motivation, also ein großes Thema im Wahlkampf, ist auf jeden Fall Jugendpolitik, Jugendbeteiligung, Jugendarbeit. Und ich glaube, das zweite große Thema ist eben der ländliche Raum, weil viele Probleme, die hier entstanden sind, oder ja, viele strukturelle Ursachen, die auch dafür verantwortlich sind, dass Menschen hier so frustriert sind und dass die AfD so stark ist. Das sind ja oftmals durchaus auch ja nachvollziehbare Sorgen und Probleme, aus denen aber dann die ganz falschen Schlüsse gezogen werden. Einfach. Und aber da ranzugehen und zu schauen, hey, ich möchte mich für ländliche Räume in Thüringen einsetzen, wo niemand Angst um seine medizinische Versorgung zum Beispiel haben muss, wo Menschen auch mobil sein können, ohne aufs Auto angewiesen zu sein. Und diese ganzen ja, Infrastrukturfragen, das klingt immer so abstrakt, aber ist es ja am Ende. Also von Schulen über Krankenhäuser, über Busse, die fahren, ja, möchte ich mich aber dafür stark machen, dass das überall in Thüringen Realität wird und nicht so eine Vision und ein Traum bleiben muss.
Caro, ich schätze dich sehr eben wegen dieser Vision, weil sie total, also ich empfinde sie als nicht als Träume, sondern als sehr realistisch. Wir müssen eben nur gemeinsam versuchen, weiter daran zu arbeiten und uns nicht von irgendwelchen populistischen Narrativen entzweien lassen. Insofern, ich drücke dir bis September die Daumen. Man findet dich auf Instagram unter @carojobst. Und ich finde, es lohnt sich total, dir zu folgen, weil du so eine breite Palette, hast du auch gerade gesagt, an Themen mitbringst. Ländliche Räume interessieren viele Menschen, die unseren Podcast hören. Jugendarbeit und so weiter. Wir sind berufsjugendlich, ist unser großes Thema. Danke, dass du mir ein bisschen was erzählt hast über dein Aufwachsen im Saale-Orla-Kreis und deine politische Perspektive und die großen Visionen, die du mitbringst. Danke dir.
Danke euch.
Anna, ein spannendes Interview. Vielen Dank, dass wir da teil sein durften hier in diesem Podcast und dass ihr euch darüber unterhalten habt. Und ich finde so ein paar Punkte. An einer Stelle sagt sie, sie hat als Kind gar nicht so richtig gemerkt, dass sie im ländlichen Raum aufgewachsen ist. So. Und da kann ich sehr gut andocken. Ich habe früher auch nicht gedacht mit 8 oder 9, oh, ich bin im ländlichen Raum. Hier ist ja gar nichts los. Das kam dann erst irgendwie später und man hat es ja auch nicht ländlicher Raum genannt. Dass sie das so für sich reflektiert hat und dass sie erst später diese Symbole aufgefallen sind, die so in die rechte Richtung, in die rechtsextreme Szene gehen. Und meine Frage, die ich ihm stelle, ist so, okay, müssen wir eigentlich jungen Menschen das nicht viel, viel früher auch zeigen und beibringen oder mitgeben, dass diese Symbole eben eine bestimmte Bedeutung haben? Muss das nicht eigentlich in der Schule viel früher vorkommen oder vielleicht sogar in der außerschulischen Jugendbildung? Das ist so der eine Gedanke. Kannst du direkt einsteigen? Ansonsten würde ich,
Ja,
ja.
also ich sehe das natürlich erstmal aus professioneller Sicht auch so, ne, dass politische Bildung super, super wichtig ist in der Schule, auf allen Ebenen, das ist völlig klar. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man politische Bildung nicht, ne, und das ist eigentlich auch ein Kernprinzip politischer Bildung, nicht von oben herab gestaltet. Wir kommen und bringen euch jetzt bei, wie Demokratie funktioniert und was demokratisch ist und was nicht, sondern dass das ein Prozess ist, den man mit den Menschen gemeinsam oder die aus den Menschen herausgestaltet. Und finde, das ist super, super wichtig, sich immer wieder da die Prinzipien politischer Bildung genauer anzuschauen und vor allen Dingen auf Formate zu gehen, die Menschen, die vielleicht aus einem Verständnis, aus einem Demokratieverständnis heraus, wie wir es teilen, vielleicht schon abgedriftet sind, in Anführungsstrichen, die die AfD komplett normalisiert haben, denen eben nicht zu sagen, das ist falsch, die AfD, alles böse, sondern sich nochmal genauer anzuschauen, ne? Woher kommt denn das, dass die AfD auch so erfolgreich sein konnte? Und darum, ich finde, das ist ein super geiles Thema für politische Bildung und genauso wie das Thema ländliche Räume. Ich habe auch ganz lang wie du auch nicht gecheckt, dass ich eigentlich total am Arsch der Heide wohne, um es mal so zu sagen. Insofern, ja, aber Verbände in Ostdeutschland zum Beispiel, aber auch im Westen beschäftigen sich ja auch mit solchen Sachen, ne?
Ja, der CVM in Thüringen zum Beispiel beschäftigt sich schon länger damit, wie sie da reingehen können. Die beschäftigen sich natürlich auch damit, aufgrund der erwartbaren hohen Wahlergebnisse jetzt, wie kann man das da auch in der Jugendarbeit entsprechend einbringen. Und ein Schlüssel ist es sicherlich, junge Menschen dazu zu befähigen oder zu ermutigen, sich einzubringen. Denn wir brauchen Menschen wie Caro, die den Mut haben, da was zu verändern und eben zu sagen, ja, ich bleibe trotzdem. muss man ja sagen, hier in meiner Heimat und möchte mich hier dafür engagieren und zeigen, dass es eben auch andere Überzeugungen gibt und wir hier für ein demokratisches Thüringen entsprechend einstehen. Das finde ich großartig.
Ja, das finde ich mega. Ich bin großer Fan von Caro. Auf meinem Instagram-Account gibt es auch einen Live, das wir mal zusammen gemacht haben, weil sie Stadtplanung studiert. Und das auch da einen ganz tollen Blick so aus so einer Jugendbeteiligungs-, aber auch aus einer feministischen Perspektive drauf hat. Ja, ich finde Caro super mutig, aber ich finde es auch immer schwierig zu sagen, ja, das ist total mutig, dich zu engagieren, wenn wir selber nicht dafür sorgen, dass Menschen wie Caro unterstützt werden in ihrem Engagement. Und mir liegt Engagement im ländlichen Raum erstmal ganz grundsätzlich am Herzen oder im vorstädtischen Raum und aber eben auch vor allen Dingen im Osten Deutschlands. Und sie hat das so gesagt, sie hört ja unseren Podcast, was ich total süß und super finde. Sie sagt es auch im Podcast, so ja, ihr redet in dem Podcast immer über diese Verbände und Vereine und diese Vielzahl an Engagementmöglichkeiten und das gibt es so bei uns gar nicht. Ja, und also das jetzt auch, mir geht's, also ich fand es super wichtig, ich sag's ja auch selber, dass sie das gesagt hat, dass wir uns auch immer wieder reflektieren müssen in unserem Verbandswesen, uns gibt es teilweise aber schon 70, 80, weiß der Kuckuck wie viele Jahre, dass das nicht nur nicht mehr der Standard ist, sondern dass das auch Engagementformen sind, die für manche Räume und für manche gesellschaftlichen Räume einfach überhaupt nicht mehr passen. Also ja, an vielen Orten strukturieren Vereine und Verbände Zivilgesellschaft, aber halt eher im Westen und auch eher in den Städten. Und da müssen wir uns eben fragen, welche Auswirkungen hat es auf die Wahrnehmung von Demokratie als Ordnungsprinzip für junge Menschen und wie gucken sie dann auch auf Politik? Auch was, was ich jetzt in der Lausitz nochmal so vorgeführt gekriegt habe von jungen Auszubildenden, ne? Wie die auf Politik gucken, würde ich sagen, ich kann es total verstehen, weil sie wohnen halt auf dem Land, in einem Gebiet, in dem halt zweimal am Tag der Bus fährt und sie fühlen sich abgehängt an vielen Stellen, auch von politischen Diskursen, also auch der Blick auf den Ukraine-Krieg und das ist super spannend. Anderes Folgenthema. Ich möchte euch ein Buch empfehlen. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Dirk Oschmann ist Professor in Leipzig an der Uni und hat ein super interessantes Buch geschrieben, über das sich so die Frankfurter Allgemeine Zeitung ganz arg aufgeregt hat, wie kommt denn dieser Ostdeutsche dazu, sowas dem Westen zuzuschreiben? Ja, aber es ist ein mega Buch, wie der Westen den Osten erfand, weil ich komme auch aus dem Westen, Jendrik, du kommst aus dem Westen. Wir gucken auf Thüringen und wir gucken auf Brandenburg manchmal auf eine bestimmte Art und Weise, weil wir zivilgesellschaftliche Strukturen anders gewohnt sind. Und das bestimmt eben auch, wie Medien nachher über jede Ostwahl schreiben, der ewige Ossi und so eine Sachen. Ich finde das, da ist Caro echt ein gutes Beispiel für eine junge Generation, die Drive hat, die Bock hat, und in diesen Kategorien gar nicht mehr denkt, sondern sich engagiert für den Ort, an dem sie aufgewachsen ist, den sie liebt und das einfach nicht aufgibt. Und genau, ich bin ein großer Fan.
Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Caro, wenn du das hörst, dass du hier bei uns im Podcast zu Gast warst und natürlich uns auch hörst. Anna, wir blicken darauf, was in den nächsten 2 Wochen ansteht und biegen auf die Zielgerade schon wieder ein. Die Zeit geht immer so schnell um in diesem Podcast. Und ich kann ja mal damit beginnen. Wir starten endlich mit der rheinischen Jugend, der evangelischen rheinischen Jugend mit Rassismuskritik. Wir begeben uns in einen 24-monatigen Prozess. Hat ein paar Fragestellungen im Vorfeld noch gegeben mit der Antidiskriminierungsklausel. Spannendes Thema, habe ich auch sehr viel gelernt. Und jetzt geht's endlich los. Wir werden einen Workshop zum Thema Social Media zur politischen Kommunikation haben. Da werden wir beide uns online sehen. Heute, wenn ihr die
Jawohl.
Folge hört, werden wir uns abends sehen, vielleicht sogar jetzt gerade. Und man darf ja nicht vergessen, sowas zu erwähnen, danach den Montag haben wir Betriebsausflug von meinem
Wo geht's denn hin?
Verband. Ja, genau. Es geht nach Roden Road, wie die da
Nach was?
nach Roden Rot. Das liegt in
Okay.
Hessen. Boah, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich da jetzt nicht wieder Halbwahrheiten in der
Ja.
CVM-Welt hier in Roden Rot. Und unter anderem, ich habe nochmal nachgeguckt, werden wir einen Ausflug in die Glockenwelt Burg Greifenstein machen. Und
Das klingt nach Spaß, 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 würde ich
das
mal
klingt
sagen.
nach Spaß. Wir können auch das in die Shownotes stellen, wenn da mal jemand hin möchte in die Glockenwelt Burg Greifenstein. Ich werde gerne danach einen kurzen Take machen, wie das denn war. Ich freue mich aber natürlich sehr auf diesen Ausflug, Anna. Worauf freust du dich in den nächsten 2 Wochen?
Ja, ich freue mich auch auf ein paar coole Veranstaltungen. Ich freue mich, dass wir uns sehen bei einer Veranstaltung zu Social Media und politische Kommunikation. Aber es wird auch eine Studie vorgestellt, die wir in Brandenburg gemacht haben, Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg. zum Thema Jugendgremien. Uns fehlen in der Szene immer so ein paar Daten und Zahlen und Fakten zur Wirksamkeit von Jugendbeteiligung in Form von Jugendgremien, also Jugendparlamente und so weiter. Und die Studie stellen wir digital vor am Dienstag. Ich habe da mitgearbeitet in der Redaktion. Kann man sich noch anmelden? Geht einfach auf @kiob. Das ist die Seite von Instagram, auf Instagram vom Kiob. Und genau, da kriegt ihr dann den Zoom-Link und könnt dabei sein. Endlich mal Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Jugendparlamente. Und es geht weiter für mich mit Jugendparlamenten, denn ich moderiere gerade eine mehrteilige Quali-Reihe für die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente. Und am Mittwoch geht es um das Thema Wahlen im Jugendgremium. Und Jendrik, also bei mir ist jetzt so langsam, ich möchte jetzt bald mal eine Folge zum Thema Jugendparlamente machen und möchte das, da möchte ich, nein, kein Shitstorm, aber ich möchte, dass wir dann mal mit unserem Publikum so richtig in die Diskussion kommen, weil ich glaube, an diesem Thema scheiden sich nach wie vor die Geister.
Absolut, das hört man an allen Ecken und Enden, egal mit wem man spricht oder je nachdem, von woher die Person kommt. Das könnte eine spannende Folge werden. Ob es schon die nächste Folge ist, das wissen wir ja noch nicht. Die nächste Folge erscheint nämlich am 6. Mai, also in 14 Tagen, je nachdem, wann ihr das hier hört. Schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns weiterhin auf Instagram @medien.politik.partizipation bei Anna und @rjendrik bei mir. Schreibt uns Feedback, schickt uns Sprachnachrichten auf allen möglichen Kanälen. Auch davon lebt dieser Podcast. Dann können wir hier mal so eine Community aufbauen. Ne?
Ah, ja.
Genau. Sind das dann die Berufis bei
Die
Gemischtes
Be
Hack? Sind das die
Oh,
Hackis? Das sind die
ja, die
Berufis.
Berufis.
Die
Okay, dann würde ich
Berufis.
sagen, ja, gefällt mir. Tschüss, liebe Berufis.
Macht's gut. Ciao.